Ach, die haben ja eh keine Chance, so eine kleine Initiative gegen die Großen. Ist das wirklich so oder hat eine kleine, junge, neue Initiative tatsächlich die Chance, die Möglichkeit und auch die realistische Möglichkeit, den Oberbürgermeister-Sessel zu holen? Und was läuft eigentlich davor und wie wichtig ist die Debatte? All das bespreche ich mit einem, der neu ist, zumindest im Politikgeschäft und der Oberbürgermeister werden will. Die Rede ist von Sebastian Pertelwitz von der Initiative Mehrwertstadt. Schönen guten Tag, Herr Pertelwitz.
Hallo Carsten Rose und hallo liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Frei.
Es ist ein Neuland und für Sie eine neue Erfahrung, ein Kandidat zu sein. Ist das sehr ungewohnt? Ist das, haben Sie immer so das Gefühl, dass Sie hilflos sind oder sind Sie da ganz souverän?
Ja, ich meine, der Alltag mit Familie, Beruf, der geht ganz normal weiter. Aber wenn man ab und zu dann mal seinen eigenen Namen in der Zeitung liest oder auch jetzt über soziale Medien sich so ein bisschen in Stellung bringt, das ist schon neu und auch so ein bisschen glattes Eis manchmal.
Wird es dann große Plakate geben, also großen Kopf Sebastian Pertelwitz, der sozusagen an den Laternen aufgehangen ist? Oder wie ist das?
Das haben wir bisher nicht geplant, nein.
Also gar nicht. Also man musste aber ihr Gesicht kennen, um den auch wählen zu können, weil viele wählen ja auch, ob man sieht sympathisch aus, ist ein netter Typ.
Ja, also wir haben schon vor, in den öffentlichen Raum zu gehen, aber so eine klassische Plakatkampagne haben wir nicht geplant.
Das Klassische, das scheint Ihnen ja nicht so zu liegen. Sie haben gesagt, wir machen alles anders, alles neu, schon bei der Findung der Kandidatin oder des Kandidaten haben Sie schon was anders gemacht. Bevor wir zu den Inhalten kommen, wieso haben Sie so ein eigenartiges Prozedere der Kandidatenfindung gemacht?
Na, als wir die Initiative gegründet haben, gab es schon 2-3 Personen, die gesagt haben, sie könnten sich das auch vorstellen. Und wir hatten aber den Ansatz, auch noch erfahreneren Leuten mit ein bisschen mehr Lebenserfahrung, vielleicht auch mit Erfahrung in der Verwaltung, die Möglichkeit zu geben, hiermit auf den Zug aufzuspringen und haben dann dieses Auswahlverfahren gemacht. Also wir haben ja öffentlich die Stelle des Oberbürgermeisters ausgeschrieben. Wir hatten dann 5 Bewerbungen. Das waren ganz verschiedene Leute. Es waren zum Schluss 3 Personen aus der Initiative selbst und 2 Externe. Wir hatten dann einen Vorstellungsabend. Da konnte jeder 20 Minuten sich selbst persönlich vorstellen und seine Punkte für Erfurt vortragen. Und dann hatten wir in der internen Mitgliederversammlung ein Votum. Und das war relativ knapp, dass es dann nur 2 geworden sind. Und das Ganze ist dann abgeschlossen worden mit einer öffentlichen Wahlveranstaltung im Stadtgarten. Und da haben 140 Erfurterinnen und Erfurter ihre Stimme abgegeben.
Das ist so ein französisches Modell, daran ist es so ein bisschen orientiert?
Genau, die Franzosen haben das ja ähnlich, dass bei öffentlichen Wahlveranstaltungen Kandidaten gekürt werden.
Das hat gut geklappt oder müssen wir das in Erfurt noch lernen?
Nö, das hat in dem Sinne ganz gut geklappt. Man muss schon sagen, dass die Menschen, die den Weg in den Stadtgarten gefunden haben, schon auch Leute waren, die wir kennen. Also es waren jetzt nicht 40 Menschen aus Erfurt da, die wir noch nie gesehen hatten. Das war ein bisschen schade. Also da hätte man sich erhofft, dass vielleicht das Interesse an neuen Leuten noch größer ist.
Warum diese Initiative Mehrwertstadt? Sie sind ja mit relativ vielen Provokationen eingestiegen und haben die Stadt in düsteren Farben gemalt und mit klaren Worten auch aufgeschlagen. Was war der Grund, die Intention, diese Initiative Mehrwertstadt zu gründen?
Na, wenn man sich die Leute anschaut, die hinter der Initiative stehen, dann sind die Intentionen da relativ breit, aber im Grunde genommen würde ich sagen, dass bei den meisten eine Rolle spielt, dass es zu wenig Beteiligungsmöglichkeiten gibt und dass man sich auch von einem Stadtoberhaupt, wir bewerben uns ja um das OB-Amt, einfach mehr erwartet. Also mein Ansatz ist immer der, wenn man davon ausgeht, dass die Zukunft der Menschheit sich in den Städten entscheiden wird, weil von den 8 Milliarden, die wir jetzt auf der Erde sind, der Großteil in den Städten wohnt, dann brauchen wir auch hier in den Städten innovative Lösungen für Zukunftsherausforderungen. Also sei das das soziale Miteinander, sei das Fragen von Klimawandel, wie gehen wir mit Digitalisierung um, einfache Fragen, wie funktioniert Abwasser, und da brauchen wir einfach ja Städte als Zukunftslabore, möchte ich mal sagen.
Das klingt jetzt sehr akademisch, aber was heißt das konkret und was heißt das in Bezug auf Erfurt? Da ist Andreas Bausewein, der ein netter Kerl ist, nicht zukunftsgewandt oder macht seinen Job nicht gut, oder wie muss ich das verstehen im Umkehrschluss?
Na, die Ideen, die wir für eine Stadt haben, egal in welchen Themen, die sind ja keine Ideen, die wir selbst erfunden haben, sondern es gibt andere Städte, die das vorleben. Und 2 Beispiele, das eine Beispiel ist das Thema Wohnraum, ja, gibt es die Möglichkeit für kleine Genossenschaften, hier in Erfurt an den Start zu gehen, oder auch die ganze Geschichte um das Kulturquartier Petersberg. Also das sind so Sachen, wo ich eigentlich erwarte von einem Oberbürgermeister, dass er hier die Mehrheiten zusammenkriegt in der Stadt und das auch offensiv unterstützt.
Na, bleiben wir mal bei dem Wohnen. Also eins Ihrer Punkte, also Punkt 2, scheint ganz oben zu sein nach der Beteiligung und Mitentscheiden. Wohnen ist kein Profitfeld. Sie sagen in Ihrem Programm oder in Ihren Leitlinien, Wohnen ist ein elementares Grundbedürfnis, würde wahrscheinlich jeder unterschreiben, das ist nichts Neues. Mit großer Sorge sehen wir, wie unsere Häuser, Wohnungen und Wohnungsbaugesellschaften unter zunehmendem Profitdruck geraten und Wohnen immer teurer wird. Ziel sind faire Mieten in unserer Stadt. Das habe ich mal so durchgeguckt, das sagen eigentlich alle. Das würden alle OB-Kandidaten unterschreiben, sagen, na klar, muss Wohnen bezahlbar bleiben, wir brauchen sozialen Wohnungsbau, das ist jetzt nichts Neues.
Naja, wenn man sich das aber anschaut und sich sozusagen links und rechts ein bisschen beliest oder auch eine Veranstaltung besucht, dann sieht man eben, und das habe ich beim Oberbürgermeister eben feststellen müssen, dass das, was praktisch passiert, in eine andere Richtung geht. Also ich war vor 2 Jahren beim Erfurter Immobiliengespräch, da war der OB auf dem Podium und es hat sich dort ein Investor beschwert, wie träge das alles mit der Verwaltung läuft, und dann gab es vom Podium vom OB einen Termin. Wo ich aber so nach dem Motto, Freitag ist es immer nicht ganz so ungünstig. Wo ich aber auf der anderen Seite weiß, dass zum Beispiel die Genossenschaft Grollmannstraße über ein Jahr auf einen Termin gewartet hat. Also da wird dann mit zweierlei Maß offensichtlich gemessen. Und ich freue mich, dass jetzt das Baulandmodell im Gespräch ist. Die Kehrmedaille ist aber auch, dass wir dieses Bündnis aus dem Stadtrat für bezahlbares Wohnen seit 3 Jahren haben und da ist bisher nichts passiert. Wir waren kürzlich von der Initiative in Weimar gewesen. Dort waren 5, 6 Städte da, die ihre Modelle vorgestellt haben. Und da ist man auf der einen Seite euphorisiert, was möglich ist, wenn man das möchte. Und wenn man dann nach Erfurt schaut, dann ist man wieder traurig. Also Tübingen zum Beispiel, die haben nicht nur so einen Sozialindikator, dass man sagt, okay, 20% von neu gebauten Wohnraum muss hier entstehen.
Das ist dieses Baulandmodell, dass wenn ein Investor, der schnell einen Termin kriegt beim OB, dann tatsächlich investiert, dauert ja 7 Jahre, wenn das alles entsteht, der wird dann verpflichtet, 20% sozialen Wohnraum zu schaffen, also genau. Bestimmte Mietpreisbindung. Da kann er also nicht dann willkürlich, kann er sowieso nicht, gibt ja einen Mietspiegel, aber er kann dann nicht willkürlich die Miete erhöhen. Das ist das Baulandmodell?
Genau. Und dann gibt es aber auch andere Modelle, was hier auch schon lange eine Forderung in der Stadt ist, dass man nicht zum Höchstpreis eine Immobilie oder eine Fläche vergibt, sondern nach Konzeptvergabe. Auch das machen andere Städte schon lange. Die sagen, das ist eine Fläche, da gibt es Baurecht, hier kann gebaut werden. Aber wir möchten nicht, dass sozusagen 5 Investoren hier sich überbieten mit dem Geld und dann um die Fläche konkurrieren, sondern es gibt Modelle, die sagen, okay, ihr könnt euch zu dem festgesetzten Preis der Verwaltung der Stadt bewerben mit Konzepten. Und dann gibt es so Punktekriterien und da wird dann ausgewählt.
Passiert das nicht auch? Das wird doch intensiv diskutiert. Ob es eine Bauvoranfrage gibt, das wird doch dann im Stadtrat entschieden und auch erstritten?
Naja, im Zweifel hat sich die Verwaltung in den letzten Jahren immer darauf berufen, dass wir nach Thüringer Kommunalrecht vergeben müssen, und das ist dann immer der höchste Preis.
Die soziale Spaltung überwinden und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Das könnte man sicher auch in einigen Parteiprogrammen finden, und das ist natürlich nicht nur eine städtische oder kommunale Aufgabe, aber es steht an Stelle 3. Wie kann denn ein Oberbürgermeister die soziale Spaltung überwinden und gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken? Ist das eher so ein allgemeines so karmamäßig, oder lässt sich das konkret tatsächlich in Kommunalpolitik ummünzen?
Na, für mich stellt sich dabei immer die Frage, welche Rolle hat eigentlich ein Oberbürgermeister und wer sind die Diskursführer oder Führerin, sagen wir mal so. Und auch da ist mir in den letzten Jahren zu wenig passiert, oder der öffentliche Diskurs war mir vielleicht nicht weit genug, oder auch, dass ein OB, das ist ja nun mal die Person in der Stadt, die das meiste Gehör findet, hier in einen Diskurs einzugehen. Und soziale Spaltung und Chancengerechtigkeit, das fängt für mich damit an, wie Schule stattfindet. Also ne, Bildung ist immer das große Programm in Erfurt. Die meisten reden dabei von, wir müssen Schulen bauen oder auch Kindergärten bauen. Da ist aber noch kein Wort darüber gesagt worden, wer hier mit wen zusammen lernt und was das dann auch für die Bildungsbiografien von Kindern heißt.
Bildung ist nun mal Ländersache, da kann ja die Kommune wenig machen, außer die Schulen ordentlich ausstatten, weil die Hardware ist ja nun mal die Aufgabe der Kommune.
Naja, wir haben ja diese Einzugsgebiete und ich weiß das aus meiner Zeit als Quartiersmanager im Erfurter Norden, da ist das aufgehoben worden. Das Einzugsgebiet war dann Hanseilerstraße oder die Schule in der Rosa-Luxemburg-Straße und das Feedback, was von der Direktorin gab, ist, es kommt einfach konzentriert Schülerinnen und Schüler mit schlechteren Bildungschancen. Und ich meine, wir haben eine Situation in der Stadt. Ich habe mir jetzt als Papa selbst am Wochenende eine Schule angeschaut und sobald man von der Grundschule weggeht, muss man sich ja als Eltern mit dem Kind einem Bewerbungsverfahren unterziehen. Und das ist eine Sache, die für mich gar nicht geht. Und hier fängt soziale Spaltung an. Und ich habe mich sehr gefreut. Vor 3 Wochen gab es eine neue Studie der Bertelsmann Stiftung, die aufgeschlüsselt hat, also Grund war, die Bildungsgerechtigkeit oder die Chancengleichheit hat sich so in Deutschland so ein bisschen wieder. Es hat eine positive Entwicklung und was nicht schädlich ist, war die, also was keine Rolle spielt, haben sie gesagt, ist die Größe der Klassen.
Die Größe der Klassen spielt keine Rolle,
interessant. Spielt keine Rolle. Die Anzahl von PCs spielt offensichtlich keine Rolle.
Hat ja jeder in der Tasche sowieso.
Hat jeder in der Tasche. Und es spielt auch keine Rolle, ob Schülerinnen und Schüler mit schlechteren Bildungschancen mit Schülerinnen und Schülern mit besseren Bildungschancen zusammenlernen. Was aber ausschlaggebend ist, das hat die Studie gesagt, ist, welche Kommunikationskultur herrscht an der Schule und wie ist die Gesamtstimmung. Und da denke ich schon, dass da ein Oberbürgermeister zumindest als Diskursführer mit Einfluss nehmen kann.
Das möchte Sebastian Pertelwitz werden. Was ist das überhaupt für ein Typ, der jetzt so klug daherredet? Wo kommt der her? Er ist auf jeden Fall, das kann ich lesen, in der Thomas-Mann-Schule POS 28 zur Schule gegangen. Wann ist er denn geboren?
81.
Und in Erfurt?
In Erfurt, genau.
Also richtig echte Puffbohne, einer von hier.
Ja, wenn man so will.
Ist das so, oder? Kann man sagen, ja. Also in Erfurt geboren. Wenn ich mir dann schöne Ideen mit diesem Lebenslauf da so rot, das ist aber noch, wenn man auf die Seite geht, Mehrwertstadt, sieht man den Lebenslauf von Sebastian Pertelwitz, der so klassisch gemacht ist, wie man sich bei Bewerbungen das vorstellt. Und dann hat jemand mit rot, also das war nicht
ganz
das
selber, selbst.
Dann was reingeschrieben. Ne? Und da steht Freunde fürs Leben, auch wenn ich über die Jahre Welten zwischen uns schieben. Das ist sozusagen die Regelschule Thomas Mann, Abitur, Heinrich-Hertz-Gymnasium, frühes Scheitern, Studium Politikwissenschaft, Studium Neuere Geschichte, das war es dann nicht so. Ja? Und dann ging es aber richtig los an der Universität Erfurt. Dort haben sie Islamwissenschaft studiert, nordamerikanische Geschichte und westasiatische Geschichte. Wie kam es denn dazu? Das ist ja eine schöne Mischung.
Ja, also ist meinem Interesse geschuldet, vor allem im internationalen Bereich tätig zu werden oder dass mich auch, ich sag mal, Wandlungsprozesse und Globalisierungsprozesse interessiert haben und dann hat sich das einfach angeboten, sich mit dieser Religion des Islams zu beschäftigen und sich da auch zwei Weltregionen, also Nordamerika und ich sag mal diesen ganzen Raum von Marokko bis Afghanistan genau anzuschauen.
Jetzt kommt das kommt jetzt zurück nach Erfurt im Grunde.
Das kommt zurück nach Erfurt.
Holt uns jetzt alle ein.
Auch genau, also daher kommt ja dieser berühmte Spruch, den ich sehr gut finde, global denken, lokal handeln.
Eigentlich dreht sich alles um Globalisierung und Veränderung. Ist da mit Rot geschrieben und im Lebenslauf. Sie war noch in Aleppo in Syrien, Studium der arabischen Sprache 2005. Dann in Westdeutschland, BRD, waren sie auch. Natürlich sofort identifiziert worden, habe ich gelesen, sehr schön. Als Ossi Konflikt- und Friedensforschung. Das offene Austragen von Konflikten stärkt unsere Gesellschaft. Wie machen Sie das? Also im Moment kommen die jetzt so sanft und sehr friedlich rüber, habe ich das Gefühl. Ich bin jetzt eben leicht angeschlagen, krank, nicht so ganz so kampfeslustig. Sind Sie jemand, der dann auch jetzt richtig angreifen will und kann, wenn er als OB-Kandidat den OB Bausewein, den Amtsmüden, ablösen will? Da muss man da auch mit harten Waffen kämpfen, oder? Mit scharfen? Oder?
Ja, also das sind vor allem Argumente und eben auch die Beobachtung der letzten 4-5 Jahre, die uns überhaupt zur Gründung dieser Initiative gebracht haben.
Was hat sie denn zur Gründung der Initiative gebracht? Außer dass jetzt Andreas Bausewein, naja, der hat nicht ganz ihren Vorstellungen von Politik entspricht. Das kann man das nochmal konkreter machen, weil das ist ja doch mit dem relativ großen Knall gestartet und mit Provokationen sind dann mit Plakaten und so kleinen LKWs durch die Stadt gefahren und haben da erstmal für ziemlich viel Wirbel gesorgt. Das war so der Einstieg. Was war so die Grundintention? War das Wut? War das Verzweiflung? War das Ärger? Frust? Oder aus welcher Ecke kam das?
Ach, na, Wut und Frust war das nicht. Das war aber schon bei, also da hat sich ja eine größere Gruppe zusammengefunden, die das gestemmt hat. Und da war schon das Bewusstsein, hier in dieser Stadt könnte viel mehr passieren. Und manche Sachen laufen auch einfach in eine falsche Richtung. Ne? Also das Zentrum hatte damals geschlossen. Es war noch nicht klar, dass der Zughafen gesichert wird. Das kam ja dann erst später. Die Wächterhäuser waren in der Diskussion. Also gerade dieser ganze Kulturbereich, da kam viel Kritik her. Der Klassiker sind natürlich immer Radwege, ja, also zumindest für, sag mal, so viele Leute in unserer Initiative. Und wenn ich dann, ich habe ja auch immer hier die Interviews mit Herrn Bausewein hier im Radio angehört, und wenn dann so eine Sprüche kommen wie, ihr kann doch jeder Fahrrad fahren, dann beiß ich zu Hause in die Tischkante.
Ja, ist kein Fahrradfreund, das ist Autofahrer, das lässt doch mal raushängen. Also das ist ein Ärgernis, Radwege, Verkehrspolitik, kostenlose ÖPNV, sicher auch ein Thema derzeit, Diskussion, bezahlbare Mieten. Da kann man sagen, okay, aber das ist doch noch lange, ist das eine Intention, ein Grund, sich dem, das, also wenn ich mir angucke, in Lebenslauf, was sie machen und dann zurück, Kommunalpolitik und UB, das ist doch, ich weiß nicht, die große weite Welt, hab ich das Gefühl, ruft doch da Sebastian Pedelwitz, oder?
Ja, und die große weite Welt, die ist eben vor der eigenen Haustür. Also ich habe ja mit meinem politischen Engagement, sage ich mal, angefangen, indem ich auch der Klassiker in meine alte Schule gegangen bin, dort mit Kindern und Jugendlichen über so Themen wie Globalisierung, Klimawandel gesprochen habe. Und egal, was man da bespricht und ob es jetzt in die weite Welt geht, man landet wieder bei den eigenen Handeln vor der Haustür und in der eigenen Stadt.
Okay, das verstehe ich soweit. Aber was ich noch nicht verstehe, also warum sind Sie nicht bei den Grünen eingetreten? Haben Sie, also gucken wir mal die Parteiprogramme an, die Linken, na, Carola Stange, Linkspartei, kostenlose ÖPNV, da gibt es so viele Überschneidungen, gucke ich mir Freie Wähler, deine Straße, die Piraten an, gucke mir die Grünen vor allen Dingen an, da sehe ich viele Punkte, wo ich sage, warum sind sie da nicht irgendwo eingetreten, bei den Linken, bei den Grünen, bei den Freien Wählern, Piraten, oder haben sich mit denen zusammengetan, warum muss es eine neue Initiative sein, die machen ja alles ehrenamtlich, sie haben keine Partei im Rücken, das ist ja schon anstrengend, Familie haben sie auch noch.
Also warum? Tatsächlich haben wir da lange drüber nachgedacht, ob es schlauer ist, wenn man eine Veränderungen möchte, in die Parteien, in die SPD oder wo auch immer einzutreten. Und wir hatten uns dann aber dagegen entschieden, auch einfach, weil die Situation ja in der Stadt und im Land so ein bisschen vertrackt ist. Ne? Wir haben auf der einen Seite, wir haben eine rot-rot-grüne Stadtregierung und wir haben auch rot-rot-grün im Land. Und da war auch schon klar, ich meine, gerade in der Stadt hängt diese Mehrheit an der Person Andreas Bausewein. Und von daher war uns da auch klar, dass da sozusagen diese Kritik aus den, gerade von den Grünen und auch von den Linken, jetzt nicht übermäßig sein kommen.
Weil die in der Koalition
sind. Weil die in der Koalition sind.
Ja, also sie sind in der Kooperation, Koalition und machen nicht den ganz so harten Wahlkampf gegen den eigenen Kooperationspartner.
Genau, Herr Thumfort hat ja gesagt, er macht einen fröhlichen Wahlkampf. Ne, also das ist ja auch schon eine Aussage.
So, hat er gesagt,
ja? Ja, ja. Aha. Das habe ich irgendwo gelesen.
Das Gegenteil von fröhlich ist?
Was ist denn das Gegenteil? Das wäre eigentlich traurig, aber traurig. Also fröhlicher Wahlkampf heißt, ich greife jetzt auch nicht an.
Fröhlich aggressiv kann man doch sagen. Fröhlich kämpferisch.
Also,
aber es geht ja zurück um Ihre Person. Sind Sie ein kämpferischer Typ, der auch mal aggressiv, kämpferisch rausgehen kann und sagen, ey, Herr Bausewein, das geht, oder wen auch immer. Sie müssen ja auch dann tatsächlich Leute angreifen und sagen, ich greife nicht Personen an, sondern ich rede nur über die Sache.
Na, das haben wir bis jetzt stark gemacht, so Kritik geäußert, und jetzt in den nächsten Wochen wird es aber darum gehen, unsere eigenen Themen vor allem auch zu setzen.
Die zum Beispiel wären, also wir haben ja schon Radwege, Verkehrspolitik besprochen, bezahlbarer Wohnraum. Wie geht's weiter?
Ich fände spannend, sowas, was Nordhausen hat, ein Amt für Zukunftsfragen ins Leben zu rufen. Stelle ich mir vor, dass das direkt am Dezernat OB angedockt ist und so Querschnittsverbindungen zu den anderen Ämtern hat. Ja, und dass man da sagt, man hat eine interdisziplinäre, junges, engagiertes Team zusammen, die sich mit Fragen des Morgens beschäftigen. Ne, es gibt da eine, zum Beispiel, als ich habe ja in Marburg studiert und bin mal nach Wetzlar gefahren, und dort gibt es eine Bibliothek für Science Fiction, eine Science Fiction Bibliothek. So, jetzt können Sie dreimal überlegen, wer diese Bibliothek nutzt. Das sind nicht Leute aus der Verwaltung, sondern das schicken die großen Unternehmen, SAP, Siemens, Bosch, die schicken da ihre Produktentwickler hin, um die Zukunft zu gestalten. Und ich bin der Meinung, wir leben in einer parlamentarischen Demokratie, dann möchte ich auch, dass die Leute, die wir wählen, die in den Parlamenten sitzen und über eine Verwaltung verfügen, mehr oder weniger, dass die die fittesten Köpfe haben und die innovativen Ideen nach vorne bringen.
Das klingt jetzt eher nach Kritik an der Verwaltung, die ich auch schon rausgelesen habe, dass sie sagen, die mehreren tausend, 3000 Leute, dass die ihnen nicht gefallen. Die Erfurter Stadtverwaltung als Dienstleister, Partner und Ermöglicher. Im Umkehrschluss lese ich da Kritik raus, dass Stadtverwaltung zumindest in einigen Teilen ihnen nicht ganz so gut gefällt.
Naja, es gibt auf der einen Seite, trifft man jeden Tag, wenn man mit der Verwaltung zu tun hat, viele engagierte Menschen und sieht auch, wie schnell man Dinge umsetzen kann, in die Wege leiten kann. Auf der anderen Seite ist es mir aber auch oft passiert, dass so eine Verweigerungshaltung herrscht, ja, das muss der Chef entscheiden.
Der dann in dem Fall
ist der Oberbürgermeister, der Oberbürgermeister, das ist ja der oberste Chef der Verwaltung. Ja, und dann okay, dann machen wir das doch am besten selbst. Und auf der anderen Seite, jetzt habe ich den Faden verloren.
Es ging um die Erfurter Stadtverwaltung als Dienstleister, Partner und Ermöglicher und ihre Kritik. Also einerseits nette Leute, andererseits.
Und auf der anderen Seite gibt es fitte Leute auch auf Ebene der Amtsleiter, die ja sich aber sozusagen als Verwalter auch als neutrale Instanz sehen, aber teilweise auch kritische Positionen haben und aber es nicht hinkriegen, dann anders zu handeln. Also wenn ich von einem Amtsleiter zum Beispiel höre, ja, mir ist völlig klar, es gab 25 Jahre weder eine Vision noch eine Idee, was man mit eigenen Immobilien anfängt, dann muss ich mir die Frage stellen, ja, warum wird denn das nicht irgendwie in dem politischen Diskurs gespiegelt aus einer Verwaltung? Wofür ist dann die Verwaltung da?
Die verwaltet halt hier diese Stadt und Sie sagen, dass da muss politisch, Verwaltung muss auch politisch agieren oder dienen. Weil es gibt ja durchaus politische Wahlbeamte, das sind die Dezernenten, die in den jeweiligen Dezernaten ja auch nicht nur nach Fachlichkeit, sondern auch nach Parteiproporz und nach Kooperation ausgewählt werden, die ja zum Teil auch Politik machen. Kritisieren Sie das so, sagen Sie, okay, da ist jetzt eine grüne Dezernentin und die macht halt grüne Verkehrspolitik im besten Sinne oder ist das nicht Ihre Aufgabe?
Ich würde erst nochmal sagen, dass ich es schon wichtig finde, dass gerade die höhere Ebene der Verwaltung eben auch gestalterisch tätig werden. Und ja, ich meine, das liegt in der Natur der Sache, dass die Dezernenten politisch gewollt sind, aber so wie das ja letztes Jahr abgelaufen ist mit der Dezernentenwahl von Herrn Linnert, ja, ich meine, da hatte das rot-rot-grüne Lager im ersten Wahlkampf 14 Abweichler. Das ist schon eine Hausmarke, die zeigt, wie die Stimmung auch intern ist.
Nicht so gut.
In dem Fall nicht so
gut. Und der Oberbürgermeister kann ja auch die Zuschnitte der Dezernate ändern. Das ist sein gutes Recht. Er kann nicht beeinflussen, wie die Abgeordneten wählen, die Dezernenten. Die muss er auch hinter sich bringen, aber er kann die Zuschnitte ändern. Ist das legitim? Würden Sie das auch machen? Amt für übergreifende Zusammenarbeit?
Amt für Zukunftsfragen zum Beispiel?
Amt für Zukunftsfragen, angesiedelt beim Dezernat für?
OB.
Direkt in der Chefsache.
Genau.
Alles da. So also Chefsache, so mit solchen Kategorien würden Sie auch arbeiten. Dann mache ich zur Chefsache. Da kümmert sich der Perlewitz drum.
Also so ein paar Themen brauchen auf jeden Fall Priorität. Ne? Also wenn ich jetzt höre zum Beispiel, jetzt haben wir nochmal das Baulandmodell, dass das Amt, das Zuständige da keine Leute hat, die das machen können und wieder sich das extern eingekauft werden muss, dann finde ich schon, da kann auch ein Oberbürgermeister nochmal irgendwie Nachdruck verleihen oder sagen, das ist die Deadline, bis dahin will ich das haben.
Okay, das kann ein OB machen. Jetzt haben wir viel über die Inhalte gesprochen, das ist auch gut, aber die Person eines Oberbürgermeisters oder einer Oberbürgermeisterin ist ja auch wichtig und deswegen wollen wir Sebastian Perlewitz auch kennenlernen. Wir haben gelernt, dass Sie Stadtteil-Quartiersmanager waren, sind aber im Moment Referent für Sozial- und Verbandspolitik bei der AWO, beim Landesverband der AWO. Mhm.
Das ist die Arbeiterwohlfahrt.
Arbeiterwohlfahrt. Und was machen Sie da genau? Referent für Sozial- und Verbandspolitik? Also ich kann mir sich schwer unter dem Jobnamen was vorstellen.
Naja, die AWO ist ja ein relativ großer Tanker, ne? Und ich bin dafür, im Grunde genommen ist diese Stelle geschaffen, um ja das, was Verbandspolitik ist, da nochmal besser aufzustellen. Also wo braucht's mal einen sozialpolitischen Standpunkt, aber was sind generell Themen, die so ein großer Verband angehen müsste? Und da beschäftige ich mich gerade vor allem mit dem Thema ländlicher Raum, ländliche Entwicklung. Ja, Also wie sieht die Zukunft im ländlichen Raum aus, ne? Wenn erstmal alles immer in dieses Rohr reinbläst, der ländliche Raum stirbt.
Ist das so oder ziehen doch alle in die Städte, also zum Beispiel auch nach Erfurt?
Ja, aber es gibt tatsächlich viele Pilotprojekte oder viele gute Beispiele, wo Leute genau das Gegenteil machen. Und spannenderweise hat ja die Thüringer Allgemeine jetzt in den letzten Wochen auch so eine Reihe, ne, Lust oder Frust, ja, statt Land, und hat total viele schöne Beispiele vorgestellt, die das Gegenteil beweisen, ne? Also wo Leute aus einem kleinen Dorf ihren Breitbandausbau selber organisieren, wo Leute sagen, wir möchten gern hier wieder einen Konsum haben, also betreibt man den selbst. Wo Leute selber ein Gemeinschafts Zentrum aufbauen, so eine Sachen. Und mit so einen Fragen beschäftige ich mich da auch.
Das klingt nach Begeisterung für Eigeninitiative und selber machen, also sich nicht auf Verwaltung verlassen. Allerdings ist doch die Verwaltung für uns auch da. Das ist auch ein Dienstleister, die wir bezahlen und die wir eingestellt haben faktisch als Bürgerinnen und Bürger.
Ja, ich sehe das auch mal sozusagen mit einem Lachen und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite gibt es ja diese staatliche Daseinsvorsorge, die dafür sorgen soll, dass es eine Apotheke gibt, dass es einen Kindergarten gibt, dass es einen Arzt gibt, eine Schule. Und
Straßen.
Genau, so, ne, die grobe Infrastruktur. Und auf der anderen Seite ist aber klar, dass es sozusagen ohne ehrenamtliches Engagement auch nicht geht. Und die Weihnachtsansprache vom Herrn Steinmeier fand ich da sehr punktiert, der sich nicht nur auf das Ehrenamt berufen hat, sondern der auch ganz klar den ländlichen Raum in den Fokus seiner Ansprache gestellt hat. Und da auch nochmal der Wink nach Nordhausen. Die hatten dort ein IBA-Projekt in den letzten Jahren, wo sie ganz stark
Das ist die internationale Bauausstellung.
Und die haben im Grunde genommen die Zukunft der Stadt mit dem ländlichen Raum verknüpft. Haben gesagt, alle Probleme und Herausforderungen, die wir haben, sei das Pflege, sei das Abwasserversorgung, die können wir nur zwischen Stadt und Land lösen. Und da greift im Grunde genommen, was wir immer sagen, wir brauchen Kooperation statt Konkurrenz, dass Erfurt auch stärker den ländlichen Raum mitdenkt.
Also zum Beispiel eine Fußballmannschaft, die jetzt in Thüringen, also die Rot-Grün-Weiß-Blau-Erfurtiner Weimar und so, man sich wirklich diese komischen Grenzen aufbricht. Der Ballungsraum Thüringen ist ja relativ klein, ne? Wie viel?
2,3 Millionen.
Das ist ja wie nicht mal eine Großstadt, das ist ja Pillepalle. Also man muss es zusammendenken, die Region. Fängt ja schon bei den Ortsteilen an, die ja sich als Dörfer sehen und gar nicht als Erfurt zugehörig. Ist das schon ein Anfang?
Das ist zumindest der erste Schritt, wobei ich das auch noch weiter sehen würde. Es gibt ja, ne, diese sogenannten Grundzentren und Mittelzentren. Also ich bin der Meinung, dass es auch, ich will jetzt nicht sagen Kooperation, aber zumindest erste Ansätze der Kooperation zu so mittelgroßen Städten wie Apolda, Ilmenau, Arnstadt geben sollte. Und hier geht es ja nicht nur um die Kaufkraft, ne, was viele Einzelhändler immer interessiert, oder Innenstadtentwicklung. Ja, geht es Arnstadt den Bach runter, wenn Erfurt immer mehr pusht? Sondern auch nochmal das Thema Mobilität, das Thema Wohnraumdruck. Hier habe ich letzte Woche zwei gute Beispiele gelesen, eins vom Niederrhein und eins aus einer Region, die habe ich jetzt gerade nicht abgespeichert, wo man einfach durch günstige Mobilitätskonzepte auch den Wohnraumdruck aus den großen Städten rausnimmt und sagt, okay, auch die mittleren Städte oder der ländliche Raum ist einfach attraktiv, wenn es dort einen Kindergarten gibt und wenn ich dort entweder einen mehrspurigen Fahrradweg habe oder eben einen gut angebundenen Nahverkehr.
Wie ist das mit den Einpendlern und Auspendlern? Muss man das hinnehmen und damit umgehen und das verwalten, oder kann das eine Stadtverwaltung beeinflussen, dass so viele einpendeln und auch gleichzeitig wieder auspendeln? Da hört doch dann irgendwann die Macht oder die Möglichkeiten auf eine Stadtregierung, oder?
Na, das ist so ein bisschen das, was ich mir vorstelle, was so ein Amt für Zukunftsfragen auch einfach angehen sollte. Ja, wie kann man diese Mobilitätsfrage lösen? Ne? Und wir sehen irgendwie, auf Bundesebene bewegt sich nur was, wenn der Druck groß ist, so wie bei der Energiewende, ja, und bei den internationalen deutschen Konzernen, die wir haben, ist der Handlungsdruck zwar groß, aber
Die Lobby auch,
aber so richtig bewegt sich da noch nichts. Und da glaube ich schon, dass hier eine Verwaltung, also eine Stadt, nochmal ganz anders denken könnte. Und in meiner Stadt von morgen haben wir am Ringelberg, an der Messe, in Gispersleben groß ausgebaute Parkhäuser. Da kann man als Pendler sein Fahrzeug abstellen und fährt dann mit einem
Pendelbus,
mit dem öffentlichen Nahverkehr zu seinem Arbeitsplatz.
Klingt gut. In dem reingeklärten Lebenslauf steht dann, Gerechtigkeit braucht Druck von unten. Sie haben ja bei der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit mitgemacht, waren Netzwerkkoordinator, Netzwerk Demokratie und Courage und so weiter. Was heißt denn Druck von unten, außerparlamentarischer Druck, oder wie muss denn aus Ihrer Sicht politischer Druck aussehen, der dann letztendlich langfristig Wirkung zeigt?
Na, bei dem, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, habe ich mich ganz klar als zivilgesellschaftlicher Akteur verstanden. Mhm. Ja, also in einem Verein aktiv oder mit irgendwelchen Initiativen. Was ist ein konkretes Beispiel? Ja, also Konsumverhalten in Frage gestellt. So, und da ist man aber ganz klar weder ein Teil der Verwaltung, man ist auch nicht ein Unternehmen und auch nicht Politik, sondern man ist Zivilgesellschaft. Und da hatte ich immer so den Ansatz, naja, wenn man was ändern will, dann braucht man so einen Dominoeffekt, dann müssen es viele werden, die ihr Handeln ändern, sei es Einkauf, sei es Mobilität. Und irgendwann habe ich aber die Erkenntnis gewonnen, dass das so wahrscheinlich nicht funktionieren wird, sondern dass man in die Strukturen rein muss. Aha. Und Strukturen kann heißen, okay, man geht in ein großes Unternehmen. Ja, jetzt kriegt ja gerade Nestle relativ viel Druck.
Ach, ich dachte, die meinten die AWO, aber nee. Nee, also Nestle in dem Fall.
Ja. Also jetzt nur als anderes Beispiel. Oder man geht in die Stadtverwaltung. Und jetzt probieren wir mal den Weg über die Verwaltung und auch bei der AWO. Also bei einem großen Unternehmen hat man vielleicht nochmal ganz andere Hebel oder schaut erstmal, wie funktionieren denn Veränderungsprozesse nicht im Kleinen, sondern im Großen. Wie das, bewegt man da was?
Das ist die Intention, jetzt nach der Macht zu streben, die Seiten zu wechseln und zu sagen, ich will Macht haben, um was zu verändern. Das kann natürlich ganz ernüchternd, auch ziemlich ernüchternd sein. Ich habe das in den Jahren erlebt, dass dann Leute sagen, oh, jetzt habe ich Gestaltungsmöglichkeit, ich bin jetzt Dezernent, ich bin OB und so. Und am halben Jahr, mein Gott, die Verwaltung, das ist ganz schön, das, die Bremser sind ja im eigenen Lager und überhaupt Parteipolitik und all das. Also ich habe dann schon ziemlich desillusionierte Leute erlebt. Haben Sie nicht die Angst, dass das mit Ihnen auch passiert, dass Sie dann irgendwann sagen, ich lasse mich aufreiben von Verwaltung, von den eigenen Strukturen. Das kann ja in dem Verein, in der Initiative schon sein, dass dann Macht verändert einen ja auch. Also ja, ist abgesprochen mit Ihrem Lebensumfeld, dass Sie jetzt nach der Macht streben?
Also ich würde jetzt nochmal zwei Punkte aufführen. Zum Ersten würde ich nochmal sagen, ich glaube, das Charmante oder das Spannende an so einer Rolle des Oberbürgermeisters ist einfach, dass er eine Deutungshoheit hat. Er hat öffentliches Gehör und kann dadurch einfach auch einen politischen Diskurs beeinflussen und mit so einer Vorbildwirkung auch mal was vorleben.
Und eigentlich gar nicht so viel Macht, wenn wir ehrlich sind, oder?
Genau.
Er muss nämlich
eine
Partei...
Also, von daher sehe ich hier eigentlich das viel größere Potenzial. Ich meine, man muss mal in die USA gucken. Wie hat sich das dort abgespielt, als Trump gewählt wurde? Dort haben sich Stars, Sänger, Schauspieler irgendwie dazu animiert gefühlt, jetzt sich politisch zu äußern, was dort ganz viele Menschen nie gemacht haben. So. Und ich brauche in Deutschland jetzt nicht eine Kohorte von Schauspielern, die jetzt in das politische Feld reingehen, sondern ich möchte, dass Oberbürgermeister da mit ganz klaren Positionen reingehen. Mhm. Und der zweite Punkt, wie ist das eigentlich mit dem Verschleiß des Engagements oder auch der Euphorie? Da warnen mich tatsächlich meine Freundin jeden Tag davor. Und hatte auch von der eigenen Mutter so ein Beispiel, die politisch aktiv war und irgendwann dann alle Zeitungen und alles abbestellt hat, was er gesagt hat, jetzt reicht das mal.
Nichts mehr davon hören. Also das heißt, Sie haben eine Freundin, auch Kinder, also haben eine Familie. Ist das Konzept Vorbild für Sie tatsächlich eine Idee? Also das ist, was Vorbild klingt so, ja, das ist jetzt mein großes Vorbild, mein Idol, mein Helden oder mein Held. Ist das
was ist
sich ob das Konzept Vorbild tatsächlich ein Konzept für Sie ist, ich will eine Vorbildwirkung haben.
Ob mir das gelingen würde, weiß ich nicht, aber ich glaube schon, dass es...
Haben Sie eben gesagt, dass Sie Vorbilder.
Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es vor allem auch junge Leute, auch Middle-Ager, sage ich mal, Personen im öffentlichen Leben haben, an denen man sich...
Middle-Ager, das ist jetzt ab 40 oder so, ab 30.
Keine Ahnung, wenn die Haare grau werden.
Dann, das ist ein ganz Alt-Ager hier, das ist also Ultra-Age.
Also ich glaube, dass es in der Öffentlichkeit Personen braucht, an denen man sich orientieren kann, zumindest die auch so was, mal was vorleben. Also so Typen.
Jetzt kommt der Zweifel schon wieder. Also Typinnen und Typen, die was vorleben. Okay, ist ja ein Konzept, ich frage ja nur. So, das könnte also die, also das heißt ja, dass die also sich ganz gut finden.
Gute Frage.
Ja, wenn man jetzt weiter, also wenn sie wollen ja Vorbild werden für diese Stadt, auf dem geschnitzten Stuhl sitzen und ein Vorbild sein für andere Menschen.
Ja, so würde ich das bestätigen. Und ich fand spannend, ich habe mir gestern auf dem Livestream den Besuch von dem Kühnert angeschaut. Die waren ja in der Mehlhose.
Ach, das haben die übertragen, sogar interessant.
Genau.
Carsten Schneider,
der Lehmann.
Der Juso-Chef, der so eine GroKo.
Genau.
Und Diana Lehmann,
von der SPD. Aus dem Landtag. Genau. Und ja, das war dort auch ein Thema. Sozusagen, wer sind, jetzt mal am Beispiel SPD, die Leute, die sich öffentlich streiten und Kante geben. Ne? Und da war so der Tenor, okay, das haben wir in den letzten Jahren, gerade auch durch diese große Koalition, verlernt.
Abgeschliffen, rundgelutscht und gleich gemacht.
Ja. Das, genau, die Aussage war, die wiederholte Aussage war, wir müssen wieder lernen zu streiten.
Da haben wir es doch wieder. Da sind wir bei der Eingangsfrage, ob sie jetzt lieber mal harte Kante geben und angreifen oder eher nur durch Sachargumente überzeugen wollen. Das heißt, müssten sie jetzt ein angriffslustiger, bissiger Typ sein, werden, oder?
Das müsste man sein. Das ist ja auch sozusagen die Grundkritik, die wir so ein bisschen mitgebracht haben, oder die der Tenor war, naja gut, wenn jetzt Carola Stange und Herr Thumfort sich aufstellen, die werden jetzt nicht zähnefletschend vorm OB stehen. Das, was wir natürlich auch nicht machen werden.
Auch aus den Gründen der Kooperation, das haben wir schon besprochen, sie können angriffslustiger sein. Na, dann haben wir jetzt noch 20 Minuten Zeit anzugreifen oder eine Viertelstunde und zu sagen, was sind denn die wichtigsten Angriffspunkte? Radwege, bezahlbarer Wohnraum, das sind die beiden Hauptangriffspunkte, wie ich es rausgehört habe, und naja, ein angenehmes, solidarisches Miteinander, wo Mitbestimmung eine Rolle spielt, das ist noch sehr allgemein. Wollen wir es mal konkret nochmal unterfüttern, weil es ist ja so, dass die Stadt ja, wenn man sich das anguckt, das sieht ja eigentlich alles ganz hübsch aus und schön und nett und sagt, Mensch, Erfurt, ich lebe hier gerne, trotz Regierung, und die anderen sagen, ja, weil die doch einen guten Job gemacht haben und müssen noch ein paar Sachen ändern, aber an sich haben wir ja auch Erfurt nicht so schlecht.
Das ist ja attraktiv. Also ich würde das Thema Beteiligung nochmal vor die Radwege stellen. Ja, und ein Beispiel, also wir haben ja glücklicherweise diesen Trialogprozess gehabt, als 5, 6 Bürgerinitiativen in der Stadt aufgestanden sind und öffentlich Kritik auch geäußert haben. Ja, aber ich sag mal so, die ICE-City, das ist für mich nochmal so ein Beispiel, wo das eben auch mit Beteiligung nicht viel zu tun hat. Ja, da gibt es eben eine Eigentümerin, es gibt dann ein Konzept, was dort entworfen wird, das kann man sich im Bahnhof hier anschauen, ne? Viel Bürogebäude und
aber wie soll das gehen? Weil das ist ja, da werden ja Investoren gesucht. Die Stadt baut ja nicht selbst. Wenn die Stadt selber bauen würde, kann man sagen, okay, beim Flughafen würde
ich ja, aber das ist ja die grundlegende Frage. Wem gehört denn die Stadt? Und sind das denn die Investoren, die bestimmen, wie unsere öffentlichen Räume aussehen? Oder sind es eben wir, die Bürgerinnen und Bürger, die in der Stadt wohnen? Und das Beispiel Zentrum ist ein ähnliches. Klar kann man da sagen, es gibt einen Eigentümer und der hat das gute Recht, diese Fläche zu verkaufen, und dann wird eben der Mietvertrag aufgelöst und dann muss das Zentrum da raus. Aber auf der anderen Seite ist die Frage, dieser öffentliche Raum auf dieser Fläche wird sich ändern, und das ist, ja, da möchte ich mich einfach nicht damit zufrieden geben, zu sagen, diese Innenstadt ist dafür ausschließlich da, um dort einkaufen zu gehen.
Da müsste die Stadt als Investor auftreten, auch Schulden aufnehmen, investieren, Geld in die Hand nehmen, eigene Investitionsbetriebe gründen und tatsächlich auch noch mehr bauen, als sie jetzt schon macht. Also was?
Ja, oder auch einfach ganz anders nochmal die eigene Verhandlungsmacht definieren. Also ne, das, was wir vorhin beim Thema bezahlbaren Wohnraum hatten. Wieso geht das zum Beispiel auch nicht für große Flächen oder Einkaufszentren, die neu gebaut werden sollen? Warum gibt's da keine Kulturquote? Ja, wenn ein Investor kommt, sagt, ich baue da eine Shopping-Mall, wieso legt man sich da nicht drauf fest? Es gibt dort eine Kulturquote, das heißt 15% oder 20% der Flächen sind einfach dafür da, dass dort kostenfreie Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, dass dort Ateliers sind zu einem geringen Mietpreis. Also einfach öffentliche Fläche, die nicht primär was mit Shoppen zu tun hat. Also, und ich glaube, es wird auch mehr und mehr bei der Frage, wie nutzen wir unsere Innenstädte, dahingehen. Ne? Der Onlinehandel wird mehr und mehr zunehmen. Also ein schönes Modell fände ich, wenn unsere Universität weiter wächst. Wir wissen, dort oben platzt jeder Seminarraum. Warum können wir nicht auf die Innenstadthändler oder auch auf die großen Ankermieter in der Innenstadt drauf zugehen und sagen, vielleicht kann ja auch mal ein Uniseminar stattfinden und wir verlegen den Campus noch mehr in die Stadt. Also einfach so eine Modelle, die vielleicht aus dem normalen Alltag rausgehen, sowas einfach mal zu denken.
Das ISEC ist ja das integrierte Stadtentwicklungskonzept. Da steht ja einiges drin und da ist ja auch Beteiligung erwünscht. Und das ist doch eine gute Idee, wenn ich mir die Konzeption schon anschaue. Ist doch Erfurt auf einem ganz guten Weg mit dem ISEC, oder?
Das integrierte Stadtentwicklungskonzept, ja, ich glaube, also relevanter für das Thema Beteiligung ist dann wahrscheinlich der Trialog und die Beteiligungsrichtlinie und es gibt ja auch einen Beteiligungsbeirat. Ja, das ISEC selbst ist erstmal ein Dokument, was man braucht, um sich um Fördermittel bewerben zu können. Und so wie ich das überflogen habe, tut es auch keinem weh. Also es lässt so ein bisschen alles auf. Wir hatten den ersten Entwurf damals, als ich noch Stadtteilmanager war, relativ detailliert. Da waren es allerdings nur 10 Seiten. Durchgearbeitet und vor allem beim Thema Wohnraum eine Zuarbeit an die Verwaltung gegeben. Und ich fand das Beteiligungskonzept im Rahmen des ISEC, das war schon relativ groß aufgezogen. Das hat dann zwar immer mal zeitlich gehakt, aber gut, dann ist vielleicht mal auch jemand krank, aber ne, es gab Beteiligungsveranstaltungen, man konnte als Privatperson oder Initiative eine Zuarbeit leisten, dann gab es nochmal eine Auswertung und eine Online-Beteiligung, das fand ich schon, ja, einen guten Weg auf jeden Fall.
Also das könnte weitergehen und da ist doch die Verwaltung gar nicht so schlecht, aber die Ergebnisse gefallen Ihnen dann noch nicht.
Na, ich glaube, wenn wir jetzt wieder beim Thema Verkehr sind, zum Beispiel, oder auch beim Thema Wohnraum, es braucht hier und da eine Linie, die einfach in eine Richtung geht. Und man kann nicht immer allen alles recht machen.
Die Daseinsfürsorge, darüber haben Sie gesprochen, die Infrastruktur, gehört da auch Kultur dazu?
Ja, Kultur sehe ich eigentlich als Querschnittsaufgabe. Ne? Also Kultur ist jetzt für mich nicht Theater, Museen, ein bisschen Soziokultur, sondern mir schwebt eigentlich vor, dass man bei Entwicklungsprojekten, sei das jetzt ein Kindergarten, den man baut, sei das ein neues Stadtteil, das man baut, dass man da immer Akteure aus dem kulturellen Sektor mit im Boot hat. Bei Kulturschaffende, sage ich mal, einfach eine ganz wichtige Übersetzungsleistung geben und ja, uns gesellschaftliche Iststände im Grunde genommen darlegen und auch nochmal übersetzen.
Was heißt das jetzt konkret? Also was sind für Sie Kulturschaffende? Kultur ist ja sehr breit, ich meine, alles ist ja Kultur. Das Essen kann ja auch Esskultur sein und kann.
Ja, also ob das ein Künstler ist, ein Schauspieler. Ich finde einfach, dass Teams, die was entwickeln, bleiben wir jetzt mal beim Thema Bau, dass die Querdenker auch immer wieder brauchen und ganz viele Perspektiven haben sollten. Und das Wichtige ist die Moderation dieser verschiedenen Perspektiven. Und es sind einfach Kulturakteure, Schauspieler, Künstler, was auch immer, eine ganz wichtige Quelle der Inspiration, die einfach Sachen nochmal anders sehen, einen anderen Ansatz haben.
Ist es eine Generationsfrage, eine Altersfrage? Könnte man auch sagen, das wächst sich aus, wenn eine neue Generation von Leuten in Verwaltung, auch in Verantwortung kommt? Oder ist es keine Alters- und keine Generationsfrage, sondern eine Frage der Einstellung, des Ansatzes und des Selbstverständnisses?
Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Also ich glaube, man muss schon aufpassen, dass man nicht in so einen Sog reinkommt, ja, und dann, naja, jetzt, das schleift sich dann eben so ein. Ich glaube aber schon, dass man einfach durch eine Arbeitskultur, die mit verschiedenen Teams, mit interdisziplinären Teams, mit einer niedrigen Hierarchie, mit einer Fehlertoleranz, dass da einfach auch Verwaltung sich bewegen kann.
Das heißt, auch die Zusammensetzung, die werden ja dann der Fach- und Dienstaufsicht oder Verwaltungschef von mehreren 3.500 sind es, glaube ich, mehr Menschen, weil ich die Eigenbetriebe noch mitzähle, das ist ja schon eine große Verantwortung. Also die Art und Weise, wie Personalpolitik gemacht wird, würde Sie auch interessieren, also wie man miteinander arbeitet?
Ja, das ist, glaube ich, ganz essentiell, dass man ja die Verantwortung hat für diesen Riesenladen und im Grunde genommen da auch würde ich versuchen, so neue Lernmethoden damit einfließen zu lassen.
Ich habe gelesen, Lebensqualität statt Hochglanzbroschüren. Da geht es immer darum, dass wir uns natürlich auch gerade medial an Städterankings, Hochglanzbroschüren und Stadtvermarktungskonzepten orientieren. Wenn wir im Ranking mal wieder ganz oben liegen, ist ja meistens die touristische Ausstrahlung gemeint. Kritiker sagen, das kann nicht alles sein. Ein Städteranking, ja, das ist das eine, aber wie und wie wollen wir leben in der Stadt, ist das andere. Was meint Lebensqualität statt Hochglanzbroschüren?
Na, zum ersten Mal bin ich ganz persönlich drauf gestoßen, als ich diese Broschüre Erfurt wächst in der Hand hatte. Und habe dann unter der Rubrik Lebensqualität waren drei Faktoren aufgezählt. Einmal die Sonnenstunden, die Grünflächen und die vier stadtnahen Golfplätze.
Das hat, reden wir über Erfurt?
Wir reden über Erfurt.
Stadtnahe Golfplätze?
Vier stadtnahe Golfplätze.
Die gibt es, ach so.
Die gibt es. Und das war unter Lebensqualität aufgeführt. Und ja, da stelle ich mir was anderes vor. Und dieses Beispiel, was jetzt in den sozialen Medien in den letzten Wochen ja hochgeschlagen ist, ne, wir haben auf der einen Seite viele kleine Einzelunternehmen, die dicht machen, weil die Mieten zu teuer werden, vielleicht weil sie auch keinen Nachfolger für die Unternehmensführung finden. Und dann unterstützt die Pressestelle des OBs oder OB selber internationale Ketten. Also sowas geht für mich gar nicht. Dieser Einzug von Ketten
macht so
für mich
Städten. Italienische Restaurantkette, die da an der Bahnhofstraße einzieht.
Wo die Dresdner Bank mal drin war, genau. Ja, und also ich war jetzt in den Winterferien in Polen gewesen und war echt erschrocken, mit welcher Wucht so internationale Ketten dort die Innenstädte überfallen haben. Und da fand ich Erfurt bis jetzt eigentlich immer noch relativ charmant und würde eigentlich auch gerne den Fokus weiter drauf setzen, dass man ja Menschen in Erfurt mit ihren Ideen dabei unterstützt, Unternehmen zu gründen. Und das schwebt mir auch vor, wenn es um so eine Stadtteilkultur geht, dass man einen Stadtteil nicht nur zum Wohnen hat, sondern dass dort auch gearbeitet werden kann, dass es dort einen Einzelhandel gibt. Ne? Also ich wohne in der Krämpfer Vorstadt. Das hat sich in den letzten 25 Jahren dahingehend geändert. Sobald ein Laden zugemacht hat, ist er umgewidmet worden und als Wohnung umgebaut worden. Das führt dazu, dass wir heute diesen öffentlichen Raum in den Stadtteilen gar nicht mehr haben. Ja? Also man trifft sich nicht mehr beim Tante-Emma-Laden, weil es diesen Tante-Emma-Laden nicht gibt.
Oder die Eckkneipe.
Ja, da gibt es auch noch eine von, weiß ich nicht, 12 oder was das mal war.
Ja. Das heißt, ich höre so raus, dass die Wirtschaftsförderung oder Wirtschaftspolitik zu machen bei Ihnen dann eine andere wäre. Wirtschaftsförderung ist, wäre das überhaupt ein Konzept?
Ja, Wirtschaft gehört auf jeden Fall zu einer Stadt dazu und mein Ansatz, den ich fahren würde, wäre hier auf die Stadtteile zu setzen und einen kleinen Gewerbe und eine Förderung von Gründern im Grunde genommen. Ja, das ist auf der einen Seite eine Beratungsleistung, die die Stadt wahrscheinlich geben kann, auf der anderen Seite vielleicht die Unterstützung bei Wohnraumsuche. Man können auch, das hat auch die Stadt Tübingen, macht das seit Jahren, wenn die neu bauen, Baugebiete, dann muss erdgeschossig öffentlicher Raum entstehen. Sei das eine Kita, sei das Ladenfläche, sei das
erdgeschossig, was muss da entstehen?
Also wenn sie ein Haus bauen, muss das Erdgeschoss ein öffentlicher Raum sein.
Ein öffentlicher?
Das darf sozusagen keine Wohnung sein, um einfach einen Wirtschaftsstandbein ermöglichen zu können und um diesen öffentlichen Raum zu sichern.
Ah, interessant. Das muss jetzt kein Ladenlokal sein, aber es kann. Das muss
kann auch eine Kita sein oder ein Büro.
Lässt sich das durchhalten? Da gibt es ja Beispiele, die das belegen.
Na, Tübingen, offensichtlich funktioniert das dort. Na, und also das wäre ja auch nochmal die Frage, gibt es genug Menschen, die diesen Impuls haben, selbst auch ein Unternehmen oder zu gründen oder mit einer Idee einfach sich selbst verwirklichen zu wollen? Ich hatte in meiner Zeit als Stadtteilmanager im Erfurter Norden, da einige Händler und Unternehmensgründer gefunden, die aus ganz anderen Sparten kamen. Maurer, Solartechniker, die haben irgendwann die Faxen dicke gehabt und gesagt, wir gründen jetzt ein Unternehmen und es scheint zu funktionieren.
Wir sind jetzt in der Schlussrunde. Sie haben ja auch bei der Erfurter Tourismus GmbH als freiberuflicher Stadtführer gearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie noch dazu kommen. Und da steht dann auch wieder in dem Lebenslauf, liebe deine Stadt. Was lieben Sie denn an dieser Stadt?
Ich sage mal, Erfurter ist man, wenn man vom Bahnhof bis zum Anger geht und vier Gesichter gesehen hat.
Wenigstens trifft.
Trifft, ja, ganz egal, ob man jetzt da die sehen will oder nicht.
Also, dass man Menschen kennt.
Man kennt Menschen, genau. Das finde ich sympathisch an Erfurt.
Die Größe, die zur Folge hat, dass man doch eine ganze Menge kennt, dass Erfurt ein Dorf ist, aber eine Stadt sein will. Oder gut, okay, wir haben noch 3 Minuten. Was zeichnet Sie als Mensch aus, als Vorbild, als Mensch, als Mann, als Person, als Oberbürgermeister? Warum gerade Sie und jetzt nicht Alexander Thumfart, Carola Stange, Daniel Stassny, Marion Walzmann, Andreas Bause, meine Irren fallen mir jetzt nicht ein.
Ja, ich traue mir einfach quer zu denken, Sachen auch einfach mal auszuprobieren, auch wenn man weiß, na, manche Sachen, da muss man nochmal nachjustieren, und ich habe eine hohe Unruhe. Also die Leute, die mit mir schon mal zusammengearbeitet haben, wissen, dass mein Name ständig auf dem Telefon erscheint.
Was heißt Unruhe?
Naja, ich will halt Sachen voranbringen und das ist so Hummeln im Hintern, sage ich mal. Also wenn man eine Idee hat, dann muss sie auch zum Abschluss kommen.
Die Initiative Mehrwertstadt, wie ist die zu erreichen? Wie kann ich mich weiter über die politischen Ziele, so eine Stunde, die wir jetzt, knappe Stunde, die wir geplaudert haben, ist natürlich nicht viel. Wenn ich mich informieren will über eure Ziele, wie kann ich das tun?
Es gibt eine Webpage, mehrwertstadt-erfurt.de. Dort kann man das Leitbild lesen, dort sieht man, wer die Menschen sind, die diese Initiative unterstützen, und dort hat man auch so ein Newsfeed. Viel passiert natürlich über Facebook, gerade so, was Ideen aus anderen Städten sind, was Kritiken sind, was auch so das aktuelle politische Tagesgeschäft ist, das kann man auf der Homepage sehen. Oder man schreibt uns eine Mail, wenn man sagt, ich würde euch gerne unterstützen. Wir haben regelmäßige Treffen, genau.
Oh, dann geht das los. Wird es eine Stichwahl geben?
Davon gehe ich aus.
Und dann?
Dann gibt es nochmal 2 Wochen Wahlkampf, egal wer das dann macht.
Verstehe. Wird und bleibt spannend. Im Gespräch war Sebastian Pertelwitz, der für die Initiative Mehrwertstadt Oberbürgermeister dieser Landeshauptstadt werden will. Ich wünsche noch einen angenehmen Tag. Gute Besserung, leicht erkältet, aber sind trotzdem gekommen. Sehr schön. Und dann hören wir uns ja dann irgendwann nach dem 15. April oder vielleicht vorher wieder. Schönen Tag noch. Tschüss.
Dankeschön. Ciao.